Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Ole von Beust. Moin, moin.
Moin.
Sie sind gebürtiger Hamburger, ehemaliger erster Bürgermeister der Hansestadt, heute Wahl-Berliner, bekennender Sylt-Fan und Miteigentümer eines Beratungsunternehmens in Berlin, Hamburg und Brüssel. Warum die Entscheidung für Berlin?
Das war eine berufliche Entscheidung, keine private, sondern die Firma, deren Geschäftsführer ich mit bin, mit zwei anderen Kollegen, beschäftigen sich überwiegend mit sogenannten Public Affairs. Man kann es auch direkter sagen, ich sage mal gehobene Lobbyarbeit. Und wenn es um Bundesgesetze geht oder Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden oder sie auch Kunden akquirieren wollen, die ihre Niederlassung oder Repräsentanz in Berlin haben, dann müssen sie auch in der Hauptstadt sein und darum Hamburg und Berlin. Aber das war beruflich bedingt.
Darf man denn als ehemaliger Bürgermeister eigentlich in eine andere Stadt gehen und ein Bekenntnis abgeben? Also Sie sind ja nicht nur in Berlin, sondern auch Brüssel. Für Hamburger ist das, glaube ich, schon ein bisschen schmerzlich, ne? Weil für die gibt es ja nur diese Stadt.
Ja, es ist früher war es, glaube ich, noch schwieriger als jetzt. Wenn Sie sehen, ich habe gerade gelesen, dass mein Nachfolger Olaf Scholz jetzt in Potsdam für den Bundestag kandidieren will. Und als ehemaliger Hamburger Bürgermeister in Potsdam für den Bundestag zu kandidieren, und er sagt selber, da ist jetzt auch mein Lebensmittelpunkt, mein privater, das wäre früher wahrscheinlich ein unglaublicher Affront gewesen. Und heute ist das alles gelassener und nüchterner geworden. Was mich selber angeht, ich habe ja meinen ersten Wohnsitz in Hamburg und bin auch zunehmend wieder mehr in Hamburg. Das ist immer eine Frage der beruflichen Erfordernis. Aber früher war das schwieriger. Ich glaube, heute wird das eher verziehen.
Wenn man die Woche aufteilt, wie bewegen Sie sich dann zwischen Berlin und Hamburg? Also eher zum Wochenende hin nach Hamburg oder umgekehrt?
Man kann das schwer steuern, weil Sie ja doch als Dienstleister von den Terminen abhängig sind, die Kunden Ihnen diktieren. Der Traum wäre immer zu sagen, abwechselnd eine Woche Hamburg, eine Woche Berlin, aber das kriegt man nie hin oder ich zumindest nicht. Und muss daher auch häufiger in der Woche hin und her fahren. Jetzt in der Corona-Zeit weniger, weil auch weniger Live-Termine da waren, aber es wird wieder mehr. Im Mischungsverhältnis ist es etwa 50-50.
Ich habe mit einem unserer vorigen Gäste, Anna Depenbusch, sehr lange über das Bahnfahren gesprochen. Kurz anreißen will ich es auch, weil zwischen Hamburg und Berlin ist ja ein reger Bahnverkehr. Gibt es da Angewohnheiten? Findet man sie genauso wie mich immer im ICE-Restaurant? Oder wie läuft das?
Nein, eigentlich ganz selten. Ich bin da oft, das Restaurant kaputt ist oder defekt ist oder das heiße Wasser geht nicht oder wie auch immer. Ist auch nicht so tragisch, aber ich bin der Selbstversorger. Also ich hole mir meist irgendwas, je nachdem, wo ich ansteige, in Hamburg, Hauptbahnhof oder noch lieber Dammtor.
Sie haben aber keine Apfelspalten in so Plastikschälen?
Nein, habe ich nicht. Wäre vielleicht gesünder. Man holt doch dann eher was Ungesundes oder eine Bowl oder was auch immer. Und Berlin Hauptbahnhof genauso. Da ist ein ganz, wie ich finde, guter Asiate. Da kriegt mal gute Sushi oder was auch immer. Und so fahre ich dann hin und her und ich habe eine Bahncard und das ist alles wunderbar.
Also Bahncard 100? Oder?
Bahncard 100, ja, auch erster Klasse.
Herrlich.
Ist schön, ist schweineteuer, ist wirklich unglaublich teuer, aber es ist ja beruflich bedingt und daher läuft es über die Firma. Aber es ist unheimlich praktisch, weil sie auch nicht reservieren müssen. In der ersten Klasse finden sie immer irgendeinen Platz, das sind so Sonderplätze, Bahncomfort und da findet man immer einen Platz und steigt einfach ein, das ist schon toll.
Ja, man muss nie eine Karte kaufen. Das ist im Grunde legal Schwarzfahren, ne?
Also man kann keiner kontrolliert einen. Das heißt, man wird schon kontrolliert. Also wenn dann die Schaffnerinnen, das Schaffner nicht kennen, dann wird man schon kontrolliert. Sonst mit der Zahl kennt man ja auch die Leute, die so mitfahren.
Hat man als Hamburger Bürgermeister auch eine Bahncard 100 gehabt? Ich glaube, Bundestagsabgeordnete haben die auch.
Ja, nee, das ist die vom Bundesrat, weil der Bundesrat ja immer sucht, statusmäßig gleichgestellt zu werden mit dem Bundestag. Und da die Bundestagsabgeordneten solche Karte haben, hatte ich das als Bundesratsmitglied. Das war jetzt Bürgermeister, ja, hatte ich das auch gehabt, ja.
Kommen wir mal zurück zu Hamburg. Wir haben eine Rubrik, die heißt Hamburg-Lieblinge. Fünf Fragen, die Sie möglichst schnell beantworten. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Thai und Sushi, Inhaberin Frau Kim, in der langen Reihe.
Welcher ist Ihr Lieblingsstadtteil?
Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Havelse-Ruder, Roter Baum und es ist inzwischen geworden. Früher war es die Walddörfer, weil ich da groß geworden bin und zur Schule gegangen bin.
Aber zum Essen geht es dann immer nach St. Georg.
Also nicht immer, aber hin und wieder. Ja.
Welches ist Ihre Lieblings-TV-Serie aus Hamburg?
Ich sehe relativ wenig fern. Ich bin inzwischen auch so ein Streamer geworden, aber wenn, dann wäre es Großstadtrevier.
Ja. Welcher ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen?
Am Balkon.
Welche ist Ihre Lieblingskonzertlocation?
früher so bin ich sehr gerne ins Logo gegangen, sehr viel. Ja. Mhm. Bin nicht der große Konzertbesucher, habe es aber in guter Erinnerung. Und die Musikhalle mit ihrer besonderen Atmosphäre finde ich nach wie vor auch sehr schön.
Hat das auch was mit Ihrem früheren Beruf zu tun, dass man dann irgendwann so in die Hochkultur abgleitet sozusagen? Also ich meine, nee. Logo ist ja schon schwitzen,
mir eine, Altersfrage, glaube ich. Das liegt nicht immer, sondern mir eine Altersfrage. Wobei ich war damals, als ich noch im Amt war, ist mir das auch vorgeworfen worden. Ich gebe zu, ich bin auch ein ziemlicher Kulturmuffel. Also ja. Ich bin weder der große Theater noch der große Konzert oder Opern oder Ballettgänger. Nicht, weil ich die Kunstart nicht mag, sondern ich höre auch gerne Musik, aber das Gefühl, ich sitze irgendwo 2-3 Stunden und komme nur unter großen Mühen da weg und muss das sozusagen planen. Da sitze ich dann und da bin ich fest angebunden. Das mag ich irgendwie nicht. Und das ist der Hauptgrund dafür, warum ich nicht so der große Konzertgänger bin.
Das ist lustig, das haben wir tatsächlich gemein. Und ich stelle fest, dass vor allen Dingen in den Hochkulturspielstätten die Sitzabstände immer nicht so angenehm sind.
Ja, man sitzt immer meist relativ
unbequem. In dem Rücken des Vordermannes.
Man soll sich ja auf die Kunst konzentrieren. Aber wenn Sie ins Kino gehen, wenn Sie da rausgehen im Dunkeln, ist es kein Affront. Ja. Wenn Sie im Konzert oder im Theater rausgehen, außerhalb der Pause und auch dann, wenn Sie nicht wiederkommen, ist es immer Grund für Getuschel und ist auch irgendwie unhöflich den Künstlern gegenüber. Und es liegt mir einfach nicht, gebe ich ehrlich zu.
Ja. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, TV nicht so viel, aber Kino doch eher oder?
Auch weniger, also hin und wieder mal. Ehrlich gesagt, mir im Winter als im Sommer. Ich mag, wenn es draußen hell ist, nicht ins Kino gehen, sondern das gehört irgendwie die in Dunkelheit rein, in Dunkelheit wieder raus. Mhm. Ab und zu mal, aber auch nicht regelmäßig. Also ich bin wirklich so ein bisschen durchs Internet versaut, durch diese ganzen Streaming-Geschichten, Serien. Mhm. Nachrichten gucke ich nach wie vor in öffentlich-rechtlichen, aber sonst überwiegend Serien.
Ja. Und da sind Sie dann so ein 20-Uhr-Gucker oder gucken Sie dann auch in die Mediathek? Weil Sie ja vom Stream her sind es ja gewohnt, jederzeit alles gucken zu können.
Also das wird eine gute Frage. Also was Nachrichtensendungen angeht, bin ich mehr der 20-Uhr-Gucker.
Ja.
Oder heute Viertel vor 10, Heute-Journal. Tagesthema ist schon fast zu spät. Heute-Journal, aber zwischendurch bin ich mehr der Mediathek-Gucker. Aber die Nachrichten, da bin ich irgendwie so gedrillt und 20 Uhr ist Nachrichtenzeit. Manchmal auch 19 Uhr, aber eigentlich mehr der 20-Uhr-Nachrichtenmensch.
Ja. Was sind denn so für Serien gerade bei Ihnen auf der Karte?
Also ich gucke jetzt eine, die heißt White Lines.
Ja.
Das ist eine Serie, die spielt.
Die sind aber sehr aktuell, ne?
Ja, die ist sehr. Ich hatte eine Kritik gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, im Spiegel Online oder in der FAZ, ich weiß gar nicht. Das war eine gute Kritik und die fand ich interessant und die ist, wie ich finde, unglaublich spannend und gut und schauspielerisch nett gemacht.
Ja.
Dann gucke ich gerade so ein Remake von Denver Clan, so eine Neufassung. Ja, ich hatte jetzt überhaupt keine Lust. So eine Neufassung Dynasty, die dachte, was das für Mist.
Ja.
Und nachher war ich doch überrascht, wie gut das gemacht war. Also eigentlich ist dieses amerikanische Shishi überhaupt nicht mein Ding und die Probleme der Oberklasse Amerikas interessieren mich auch nur am Rande. Aber es ist wirklich leider verdammt gut gemacht.
Mhm. Und gucken Sie dann mehrere Folgen hintereinander weg oder ist
höchstens
es dann
zwei.
Eher so?
Also wenn ich ganz gefesselt bin, 2. Mehr wird man auch zu viel. Aber 2 schon mal hin und wieder, aber eher lasse ich es bei einer.
Und dann mit mehreren oder auch mal?
Nö, alleine eigentlich, mit meinem Partner zusammen.
Ja.
Also der alleine sehe ich ganz wenig Fernsehen, vielleicht Nachrichten oder sowas. Und dann cruise ich mir im Internet rum oder lese oder wie auch immer. Auch mit Kino. Ich glaube, ich bin die Male, wo ich im Leben alleine ins Kino gegangen bin, kann ich in einer Hand abzählen, weil ich dann auch gerne zusammen lache oder zusammen traurig bin oder gerne hinterher über den Film, Fernsehen oder Kino oder was auch immer.
Ich habe dann auch immer den Zwang, also alleine ins Kino gehen habe ich ganz früher gemacht als Journalist, wenn man über Filme geschrieben hat. Aber ich habe dann auch immer den Zwang, ich muss danach noch was trinken gehen, um über den Film zu reden.
Ja,
also vielleicht nicht bei
reden.
Jeder Komödie, aber bei Arthouse-Filmen durchaus.
Es ist wie alleine essen gehen. Also schnell im Biss geht.
Ja.
Aber ansonsten sitzen überall Paare und Gruppen und dann sitzt man da alleine und kommt sich irgendwie auch so, nicht einsam, ist übertrieben, das klingt jetzt zu pathetisch, aber kommt sich irgendwie alleine ein bisschen eigenartig vor. Also ich zumindest.
Ja. Hat das auch was mit Popularität zu tun, wenn man dann irgendwo alleine irgendwie rumsteht und dann vielleicht doch viele Leute irgendwie einen immer wieder anquatschen?
Nicht mehr. Also früher schon.
Ja.
Bin so in meiner Bürgermeisterzeit, gebe ich zu, dass das normale Sozialleben ist da ziemlich verkümmert. Zum Teil aus Zeitmangel, weil sie ja viele Abende auch beruflich unterwegs sind. Aber auch wenn, hatte ich auch keine Lust, immer angesprochen zu werden. Es gehört sich ja auch freundlich zu sein und nett zu sein und auf Menschen einzugehen. Das gehört sich einfach so. Aber man hat ja nicht immer Lust dazu. Und dann bin ich lieber zu Hause geblieben.
Da ist das tatsächlich auch der Punkt. Man hat Ihnen das ja sehr häufig nachgesagt, dass Sie abends nicht so gerne Termine wahrnehmen, diese ganzen repräsentativen Sachen.
Das ist halb richtig. Also ich habe die viel wahrgenommen, war aber immer überpünktlich da und bin so schnell wie es geht wieder gegangen. Also wenn Sie eine Rolle hatten, einen Grußwort halten mussten, eine Rede, ist völlig klar. Aber häufig ist es ja mit solchen Terminen, dass es den sogenannten offiziellen Teil gibt und dann kommt das Essen, das gesetzte Essen. Und da sitzen Sie abends von 20, 21 Uhr bis 23 Uhr, 24 Uhr, futtern, reden und trinken. Und ich bin nur mäßig gesellig. Das ist einfach mal naturell. Das war schon als Student so, dass ich fast immer der Erste war, der gegangen ist, weil ich selber, also ich bei mir wohnt zwei Seelen an der Brust. Ich mache durchaus die Rolle spielen, auch mit Menschen zusammen sein, okay. Bin aber mindestens genauso stark Eigenbrötler. Und bin auch immer heilfroh, wenn ich zu Hause bin und lesen kann oder Musik höre. Sondern es ist so ein bisschen Sehnsucht, auch eine Ruhe. Also Einsamkeit wird zu viel. Aber meine Ruhesehnsucht ist extrem stark ausgeprägt. Und das ist der Grund, warum ich oft relativ früh gegangen bin.
Ich habe die Tage mit Katharina Fegebank gesprochen über die Koalitionsverhandlungen, wie sowas abläuft und was dann da so abgeht.
Ja.
Ist das dann bei Ihnen in den politischen Verhandlungen, jetzt vielleicht nicht nur Koalitionsverhandlungen, dann auch eher so gewesen, dass Sie immer eher darauf gedrängt haben, dass man zum Ende kommt? Oder sind Sie da eher so das Pokerface gewesen?
Nee, leider nicht. Also man müsste es vielleicht sein.
Ja.
Und ich bewundere immer die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Berlin bis heute oder bei Tarifverhandlungen, die dann bis morgens um 5 oder 6 tagen. Ich würde da wahnsinnig werden. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, es muss auch nicht sein. Aus meiner Sicht, mir kann keiner erzählen, dass er noch so im Kopf klar ist und kreativ ist und die Sache deutlich sieht morgens um 4 oder 5. Aber es gehört anscheinend zum guten Ton, dass man sagt, ich bin ein ganz voller Hecht, ich brauche keinen Schlaf und ich verhandle alle Härte durch. Es ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch viel Ritual und so ein Rollenspiel dabei. Mein Ding ist es überhaupt nicht. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren eher, also die waren oft ängstlich, weil ich es ziemlich unwirsch finde, wenn es nicht zum Ende geht. Und dann geht es um eine Kleinigkeit, wo man relativ leicht einen Knoten durchhauen könnte. Und dann redet man 3 Stunden über irgendwas, eigentlich nur, um irgendwie gesichtswahrend aus der Sache rauszukommen. Also was nervt mich wahnsinnig.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel soll ja dazu neigen, so viele Sachen so in die Länge zu ziehen, um die Herrschaften zu ermüden. Hm. Da können Sie ja fast froh sein, dass Sie immer auf der richtigen Seite gesessen haben, oder? Können Sie das bestätigen? Haben Sie mit der auch mal so Nachttagungen gehabt?
Wie soll ich das sagen? Jein. Also keine Verhandlungen. Es gab immer, gibt es wahrscheinlich heute noch, vor den Bundesratssitzungen die Regel, dass die Ministerpräsidenten der jeweiligen Länder, also von der CDU-Länder, mit der Kanzlerin zusammenkamen. Und das ging normalerweise los so 18, 19 Uhr. Mit einem Arbeitsessen, das war in irgendeiner Landesvertretung, dann wurde gegessen, aber dabei wurde schon die Tagesordnung des Bundesrates und weiter besprochen. Und da war es meist, wurde nach dem Essen weitergeredet, inhaltlich, und da war es meist so um 10, 10:30 zu Ende. Der offizielle Teil. Und dann kam man zum, in Anführungsstrichen, gemütlichen Teil. Und da wurden was noch Knabberei serviert und Wein und Wasser oder was auch immer. Und ich habe mir von anderen Leuten sagen lassen, es ging oft bis 3, 4 nachts, wo über Gott und die Welt geredet wurde. Und ich bin fast relativ früh weggegangen. Immer früh weggegangen. Und die Leute haben gesagt, warum gehst du denn? Das ist doch nett. Wir sitzen hier doch so ganz unter Freunden zusammen. Und ich war immer der Auffassung, Leute, ihr seid Kollegen, ihr seid nicht meine Freunde, sondern das ist eine berufliche Geschichte. Und abends um 22 Uhr müsste eigentlich alles gesagt sein, was es auch meist war. Und diese Sehnsucht nach Ruhe, die ich vorhin beschrieben habe, das ist auch keine Faulheit oder sowas. Aber ich mag dann einfach nicht so lange quatschen. Und nach 4, 5 Stunden reicht es mir einfach.
Ja. Kommen wir mal zu Hamburg. Was gefällt denn dem ehemaligen Bürgermeister an Hamburg überhaupt nicht?
Überhaupt nicht. Puh, da muss man schon lange suchen. Also das ist keine Gegenstand, keine Sache, sondern mehr eine manchmal verbreitete Geisteshaltung, sich selber für die Nabel der Welt zu halten und zu glauben, was wir in Hamburg machen, ist per se das Beste und alle Welt schaut voller Neid auf diese Stadt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich maßlos übertrieben, sondern das ist eine wunderschöne, tolle Stadt, die ich wirklich liebe, das ist meine Heimat, auch wirklich gerne hier bin und hier lebe. Aber zu glauben, wir seien der Nabel der Welt und alle gucken nun, was sagen Hamburger dazu und uns selber als den Mittelpunkt der Geschehnisse zu sehen, das ist mal verlaubt etwas übertrieben und das finde ich etwas anstrengend.
Wie kommt das denn? Also das ist ja generationenübergreifend.
Ja.
Man hat ja jetzt auch bei der Corona-Krise auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass von Hamburg ein sehr starker Takt ausging und es alles immer irgendwie sehr vernünftig gelöst wurde, im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern.
Aber ich glaube, das ist auch eine Hamburger Betrachtungsweise. Also ich finde, in der Bewertung ist das hier sachlich und vernünftig und gut gemacht worden. Mhm. Aber ich hatte ja nicht das Gefühl, jetzt mit einer neutralen Betrachtung, dass die Hamburger den Takt angeben, sondern der Haupttakt ist angegeben worden von Bayern, aus unterschiedlichen Gründen, auch vom bayerischen Ministerpräsidenten, dann auch von Nordrhein-Westfalen. Und Hamburg war da vernünftig dabei, aber dass die entscheidenden Impulse aus Hamburg kamen, den Eindruck hatte ich nicht. Muss auch nicht sein nebenbei. Wenn das hier vernünftig gemacht wird, ist es ja gut. Aber das ist so ein bisschen auch die Hamburger Selbstwahrnehmung der Medien. Die kennen ja nun viele persönlich, alles nette, anständige Leute. Aber es wird mit der Zeit entsteht so das Gefühl, was wir machen, das interessiert alle und darum kümmern sich alle, weil es sie selber interessiert. Und das ist bei allem Respekt ein Irrtum.
Sie haben ja oft genug betont, dass Sie mit Politik abgeschlossen haben. Reizt es Sie trotzdem mal in so Momenten darüber nachzudenken, was Sie gemacht hätten in Corona-Krise oder G20 oder ähnliches?
Andauernd. Also ich habe selber mit der operativen Politik abgeschlossen, aber bleibe ja politischer Mensch und das sitzt ja unglaublich tief. Und es gibt oft Dinge, wo ich sage, das würde ich genauso machen oder das finde ich unmöglich, hätte ich völlig anders gemacht. Nun ist das so ein bisschen ein Heldentum nach Ladenschluss. Wenn Sie nicht mehr verantwortlich sind, kann man leicht urteilen, was man gut oder schlecht findet oder was man selbst besser gemacht hätte. Aber die Gedanken, die haben mich nie losgelassen.
Aber Sie halten sich da ja auch bemerkenswert zurück.
Weitgehend, ja. Ich habe ab und zu mache ich mal Interviews oder ja. auf die Anfrage kommen oder schreibe mal Kolumnen, aber weitgehend halte ich mich zurück.
Was so hängen geblieben ist, ist, dass Sie Katharina Fegemann zugetraut hätten, Bürgermeisterin zu werden.
Das heißt ja nicht, dass ich sie gewählt habe, aber nur, ich finde, in der Politik darf man einem Mitbewerber, wenn er nicht ein völliger Chaot ist oder völlig indiskutabel ist, doch per se nicht die Fähigkeit zum Spitzenamt absprechen. Ich kann sagen, ich halte mich selber für fähiger oder halte den Kandidaten für meine Partei für fähiger. Das heißt doch aber nicht, dass ich dem anderen die Qualifikation abspreche. Und mich hat gewundert, dass diese eigentlich in einer Demokratie doch Selbstverständlichkeit, dass ich den Mitbewerbern auch anderer Parteien, wenn es eben nicht um völlige Chaoten geht, die Fähigkeit abspreche, einen Antwort zu nehmen, wo kommen wir da hin? Was ist das für eine Überheblichkeit, das zu tun?
Hm. Jetzt hat die Hamburger CDU ja nicht so ein richtig tolles Bild abgegeben in den letzten Jahren, auch durch viele spektakuläre Personalentscheidungen, auch nicht so richtig Energie entwickelt. War das dann hintenrum dann doch nochmal, gab es dann ein rotes oder ein schwarzes Telefon dann bei Ihnen, dass Sie mal vielleicht doch eingegriffen haben, mehr als in der Öffentlichkeit bekannt ist?
Nein. Habe ich nicht. Es ist auch so, und das finde ich auch richtig, wenn Sie eine gewisse Zeit lang draußen sind, kann man nicht erwarten, und das würde ich auch nicht erwarten, dass nun andauernd um Rat gefragt wird, sondern jeder ist für seine Zeit verantwortlich. Und als ich im Amt war, war es auch nicht so, dass Vorgänger angerufen haben und gesagt, jetzt musst du das und das machen oder sich damit Ratschlägen aufgedrängt haben, sondern da sollte man sich gegenseitig zurückhalten.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das hier gerade gut läuft politisch mit Rot-Grün, dem Koalitionsvertrag, den Personalentscheidungen, die da getroffen wurden?
Ist zu früh, das zu sagen. Also im Großen und Ganzen hat ja Rot-Grün ordentlich regiert und nicht schlecht regiert. Das ist ja Unsinn, das zu hoppen. Ich sehe so ein bisschen aber eine Befürchtung, dass das Verkehrsressort in allen Variationen oder aller Bandbreite jetzt komplett in die Hand der Grünen kommt. Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, die machen automatisch eine ganz furchtbare Verkehrspolitik. Nur in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, da gab es eine Abteilung der Innenbehörde, der Polizei, die für die Verkehrslenkung verantwortlich war, die zugegeben Weise extrem konservativ war und sehr Zurückhaltung bei Neuerungen war. Das nervte einen manchmal, weil sie Dinge, die sie politisch wollten, nicht durchsetzen konnten, war aber oft fachlich nicht ganz falsch. Und wenn ich diese Korrektiv dadurch abschaffe, dass ich sie alle in eine Behörde packe und praktisch kein Korrektiv mehr da ist, halte ich das für problematisch. Das ist ein Punkt, wo ich ein Problem sehe. Zum Zweiten, was nach wie vor aus meiner Sicht fehlt, ist die große Idee, der große Entwurf, wo die Stadt in den nächsten 10 Jahren hin soll. Wir leben sehr von der Hand in den Mund oder nennen sie es kleine Schritte oder wie auch immer. Aber die Idee, wofür steht diese Stadt eigentlich? Wo sind strategische Aufgaben, auch international? Das vermisse ich. Aber sonst glaube ich, dass das alles ganz ordentlich in der Theorie ist. Die Praxis zeigt ja nachher, wie es wirklich läuft.
Wie sehen Sie denn die Situation in Berlin? Also gar nicht auf Bundesebene, sondern auch in der Stadt rumort es ja doch auch ordentlich. Gucken Sie da auch nochmal rein?
Ich habe gute Kontakte auch zur Berliner CDU und die haben hin und wieder mal, also Rat ist übertrieben, aber auch eine Meinung gefragt, wie ich als immer Großstadtpolitiker, der aber mit einer freundlichen Distanz auf Berlin gucke und nicht durch Betriebsblindheit bestimmte Dinge nicht mehr sehe, das bewerte. Und ich finde, dass Berlin nicht gut regiert ist. Das liegt auch daran, dass in diesem Dreierbündnis alle sich, also zwischen SPD, Linken und Grünen, alle sich gegenseitig so misstrauisch beäugen, dass nichts vorangeht und dass für ein Berlin ein Wechsel wirklich gut wäre. Die CDU liegt im Moment vorne in Berlin, aber das ist vermutlich auch Ergebnis einmal der relativen Ruhe im eigenen Laden, die endlich eingekehrt wird, aber auch der allgemeinen, in Anführungsstrichen, Staatstreue durch Corona spielt ja auch eine Rolle. Ob sich das so hält, wird man sehen. Aber ich glaube, in Berlin generell wäre ein Wechsel vernünftig, weil es auf der einen Seite extrem verfilzt und schwierig ist und diese Dreierbündnisse mit den misstrauischen Beäugen, das ist auf Dauer nicht erfreulich und bringt der Stadt auch nichts.
Gibt es Projekte hier in Hamburg, die Sie möglicherweise gerne nochmal angepackt hätten? Also viele Jahre hat der Telemichel jetzt brachgelegen. Wäre das etwas gewesen, was Sie gerne zum Abschluss gebracht hätten?
Ach, das ist ja mehr ein Symbol. Also was ich interessant finde, ist die ganze Entwicklung im Übersicht, auf der Hafenerweiterung südlich der Elbbrücken. Das finde ich eine hochinteressante, der Stadterweiterung südlich der Elbbrücken. Also dieser wirkliche Sprung über die Elbe, der dann noch weiter verzogen wird. Und diesen Prozess mit zu gestalten, was kommt da hin? Was ist Wohnungsbau? Was sind Wissenschaftseinrichtungen? Wie vernetzt sich das mit Industrie oder Gewerbe? Ich finde, das ist stadtplanerisch eine unglaublich interessante Sache. Und da entsteht ein Areal für die Stadt, was genauso interessant ist, etwas kleiner wie die Hafen City. Und das mit zu gestalten, das finde ich eine interessante Aufgabe.
Warum ist das auch so eine Hamburger Eigenart, dass man diesen Sprung über die Elbe nie richtig geschafft hat, weil es bei den Leuten auch so tief drin sitzt, das ist nicht mehr Hamburg, oder?
Es sitzt schon tief. Also es hat sich schon ein bisschen was getan, glaube ich, durch die Bauausstellung in Wilhelmsburg, die ja zu unserer Zeit auch initiiert wurde.
Aber so richtig erfolgreich war die nicht, ne? Also zumindest kommerziell.
Das geht ja nur langfristig. Also das zählt ja nicht die Besucher, sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist ja, was bringt es Wilhelmsburg und der Stadt? Und es hat schon den sozialen Status, die Kaufkraft, den Zuzug nach Wilhelmsburg erhöht. Trotzdem ist es so, wenn Sie mit Immobilienleuten reden, dass südlich der Elbe die Preise nicht so hoch sind wie bei bestimmten Regionen nördlich der Elbe. Und das sind wahrscheinlich jahrhundertelange entstandene Traditionen, die man nur ganz, ganz langsam durchbrechen kann.
Ja. Wir kommen zu einer anderen Rubrik. Die Fragen der anderen Leute. Ich spiele Ihnen jetzt schon mal die erste vor.
Hallo Herr von Beust, mein Name ist Tim Dahnke von der Filmproduktion Black Peach Media. Und mich würde interessieren, was ist Ihr absoluter Lieblingsfilm, von dem Sie niemals genug bekommen?
Das ist eine gute Frage. Also welchen Film ich unglaublich gerne sehe und häufiger gesehen habe, ist der Film Das Leben ist ein ruhiger, langer Fluss. Mhm. Das ist so eine französische, aber synchronisiert, keine Sorge, Sozialsatire, wo in ihrer Kindheit zwei Kinder vertauscht werden und zu den falschen Eltern kommen, die sich jetzt begegnen und was daraus alles so entsteht. Und das ist unglaublich witzig, amüsant, aber auch scharfsinnig beobachtet. Und dann sehe ich immer noch gerne, das sind zufällig auch französische Filme, die Comedy-Filme mit Jacques Tati, dem französischen Komiker, sind aus den 60er Jahren, aber heute noch aktuell, wie ich finde, genauso komisch, wie die damals gewesen sind.
Ja. Kommen wir zum nächsten.
Hallo, hier ist Hedda Bültmann, Chefredakteurin der Szene Hamburg, und mich würde mal interessieren, welche ist Ihre erste Informationsquelle des Tages?
Spiegel Online.
Oh, das kam aber wie aus der Pistole geschossen.
Muss ich nicht lange nachdenken.
Ja.
Wenn ich morgens aufwache, je nachdem, gehe ich immer als erstes zu Spiegel Online und gucke, was ist.
Ist es auch die letzte? Das heißt, Sie gucken da auch nochmal drauf?
Ja.
Bei mir ist es ja Videotext tatsächlich immer noch.
Ja, mache ich auch manchmal. Aber manchmal gucke ich auch, wenn ganz aktuelle Dinge sind, bei Bild.de, weil die unglaublich schnell und aktuell sind. Und gestern habe ich dann lang mal wieder auf die mopo.de geguckt, weil die einen guten Live-Ticker hatten zum Spiel HSV gegen Kiel.
Ja, wie oft gucken Sie denn HSV-Spiele noch?
Also live selten. Ich bin früher häufiger da gewesen. Es gehört auch mit zum Amt, hinterher auch hin und wieder.
Aber häufig die Schattenseiten des Amts gewesen, oder?
Nee, nicht die Schattenseiten. Nein, ich bin gern zum HSV. Bin auch bekannter. Also bei der Frage St. Pauli oder HSV war ich immer für HSV.
Ja.
Wäre ich klüger zu sagen, ich weiß es nicht und beide und bla bla. Ja. Aber ich weiß gar nicht warum, aber immer HSV-Fan. Mhm. Bin immer noch Anhänger-Fan, wie übertrieben. Und wenn der HSV spielt, gucke ich auch immer bei den zugänglichen Quellen, wie steht's gerade.
Ja. Gibt es denn, wenn Sie in Berlin sind, gucken Sie dann Sky oder ähnliche Plattformen oder gehen Sie dann vielleicht auch mal in eine Kneipe und gucken HSV oder so weit geht es dann vielleicht doch nicht?
Nee, bei der Europameisterschaft habe ich es hin und wieder getan oder bei der WM, das schon, aber sonst nicht. Sonst gucke ich auch das Ergebnis an und nicht das Spiel.
Ja. Sie sind ja Rechtsanwalt gewesen, bevor Sie dann in die politische Karriere gestiegen sind. Warum hat es Sie nicht wieder zurückgetrieben? Ich frage mich ja immer, ich kenne viele Freunde, die wirklich dieses Jurastudium hinter sich gebracht haben, mit großem Erfolg, dann auch gearbeitet haben und ist sie dann doch in andere Regionen drängt.
Mhm. Wie ist das also bei Ihnen gewesen? Also erstens bin ich noch Anwalt, Prozess? Ich habe die Zulassung noch und mache aber sehr wenig anwaltlich, also minimal. Der Hauptgrund ist der, dass ich ja 17 Jahre Berufspolitik gemacht habe. 8 Jahre Fraktionsvorsitzender und 9 Jahre erster Bürgermeister. Also 17 Jahre und bin einfach aus der Juristerei, was die Neuerung der Gesetze angeht, völlig rausgekommen. Also als Anwalt sind sie ja überwiegend mit Dingen des Schuldrechts befasst, also Durchsetzung von Ansprüchen. Und da gab es eine Schuldrechtsreform, die vieles auf den Kopf gestellt hat oder geändert hat, verglichen zu dem, wie man es selber noch gelernt hat. Gab völlig neue Fristen, völlig neues Insolvenzrecht. Das hätte man sich alles wieder aneignen müssen, um Leute ernsthaft beraten und vertreten zu können. Und da ich 10 Jahre als Anwalt gearbeitet hatte, dann 17 Jahre Politik, dachte ich, behalte die Zulassung, aber mach nochmal was völlig anderes.
Und trotzdem hat es Sie tatsächlich in die Richtung gebracht, sich selbstständig zu machen. Ist ja auch erstmal ein anstrengender Akt. Ja. Ich meine, Sie hätten ja wie viele andere Politiker sich irgendwo Aufsichtsratsmandate oder viele andere einfachere Wege suchen können. Wo kam dieser Ehrgeiz nochmal her, sich selbstständig zu machen?
Eigentlich ist es mir ein Zufall gewesen. Als ich aus dem Amt ausgeschieden bin, hatte mich damals die Unternehmensberatung Roland Berger angesprochen, ob ich Interesse hätte, für Roland Berger zu arbeiten, was ich dann auch, ich glaube, gut 2 Jahre oder fast 3 Jahre gemacht habe. Allerdings weniger im operativen Beratungsgeschäft als mehr, sagen wir, in der strategischen Beratung, wie Politik bestimmte Dinge einschätzt, aber auch um Kontakte in die Politik herzustellen und Türen zu öffnen. Und fand das auf der einen Seite das Metier interessant, das Beratungsgeschäft. Auf der anderen Seite können Sie als Außenstehender nicht in so eine Beratung reingehen. Die Leute, die da sind, sind teilweise seit 10, 20 Jahren da, dienen sich so hoch, bis sie nachher Partner sind. Und auch so eine große Firma hat mich nie gereizt, weil ich immer mein eigener Herr sein wollte. Und da entstand so der Wunsch zu sagen, na gut, ich finde das Metier interessant, möchte aber Selbstständigkeit sein und fange dann alleine an. Und dann habe ich ganz banalen Gewerbe angemeldet beim Bezirksamt Eimsbüttel, weil ich in Eimsbüttel wohne, am Bezirk Eimsbüttel wohne und Beratungsgewerbe angemietet und wäre jetzt ganz alleine. Und inzwischen sind wir 3 Gesellschafter und über 20 Leute.
Wo kam denn dieser Ehrgeiz her? Dann, also Sie hätten ja jetzt auch so eine Ein-Personen-Gesellschaft vielleicht mit einem Assistenten oder einer Assistentin machen können, dann doch nochmal zu sagen, so jetzt gehen wir nochmal richtig Gas, weil also, 3 Gesellschafter wollen ja auch leben und wollen auch alle nach Sylt
fahren. Läuft auch gut, ich bin nicht zufrieden, aber ja, es war weder, ich weiß nicht, ob es Ehrgeiz war, irgendwie lief es gut und lief immer besser und dann merkte man, man schafft es allein nicht mehr. Mhm. Und da habe ich durch Zufall meinen ersten Mitgesellschafter kennengelernt, rein zufällig und dachte, das passt irgendwie und dann haben wir erstmal uns beschnüffelt, dann ist der Gesellschafter geworden und dann lief es noch besser und sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich noch jemanden, der auch eigentlich einen Umsatz mitbringt, damit die Kosten, die da sind, auch mit gemeinsam getragen werden kann. So ist es entstanden. Aber bei den Dingen, die ich mache, die mir wirklich am Herzen liegen, habe ich auch immer einen gewissen Ehrgeiz gehabt, sowohl in der Politik als auch jetzt im Beratungsgeschäft. Also wenn ich das denn mache, ich brauche lange, um Feuer zu fangen, aber wenn ich das denn mache, dann mache ich es aus meiner Sicht auch, will ich es auch erfolgreich machen.
Ja, ich finde ja, Sie sagen ja selber, dass Sie Lobbyist sind sozusagen. Hm. Ich finde dieses Wort ja irgendwie, hat ja irgendwie Geschmäckle.
Hat
sozusagen
einen Obu, ne? Hat einen Beigeschmack. Ich finde, also zunächst mal, was macht ein Lobbyist? Ein Lobbyist vertritt die Interessen seiner Kunden gegenüber der Politik, sowohl gegenüber der Verwaltung als auch gegenüber Abgeordneten, also der Legislative. Warum? Weil viele Firmen sich einer Spezialmaterie beschäftigen, die irgendwie von staatlichen Entscheidungen abhängig sind, aber das Spezialwissen auf der einen Seite, auf der politischen Seite oft gar nicht da ist, auf der Firmenseite aber auch nicht das Wissen da ist, wie kann ich eigentlich mit der Politik in Kontakt treten, wie kann ich meine Meinung und meine Ideen unterbringen. Und der Lobbyist ist, wenn Sie so wollen, das Bindeglied, wenn er es vernünftig macht. Vernünftig heißt also erstens transparent, also zum Beispiel nicht, dass ich ein Gespräch mit einem Abgeordneten, einem Minister suche und sage, ach, wie schön, dass wir uns wiedersehen, dann sitzt man vielleicht 2 Stunden, redet für Abend hinterher, übrigens, ich habe hier noch irgendwas, sondern da muss man von vornherein sagen, was man will, wen man berät, warum man was will, also hohe Transparenz zu schaffen, auch öffentlich, Transparenzregister und so weiter. Zweitens nicht klebrig, also nicht mit irgendwelchen schmiedigen Angeboten versuchen Einfluss zu nehmen und sei es Einladungen zu Reisen, Hotels oder bis hin zu Geschenken und so weiter, sondern das völlig, völlig klar und straight zu machen. Und das Dritte ist, dass man sich als Dienstleister versteht und nicht als derjenige, und zwar für beide Seiten, für die Politik, um Ideen von Rau aus reinzubringen und für die Kunden, um deren Ideen zu verstehen und zu transportieren. Und ich glaube, wenn man diese 3 Dinge macht und auch offen redet, was man so macht, finde ich es hat es diesen Beigeschmack nicht verdient. Wenn es Hinterzimmer ist, klebrig ist, dann hätte es in der Tat einen Beigeschmack, gilt aber fast für alle Berufe.
Ist denn, wie sieht denn der Arbeitsalltag aus? Sind da 7 Tage von betroffen und auch abends und genauso morgens früh oder wie gestalten
Sie das? Ja, mal nein. Also es gibt Tage, es ist unglaublich viel zu tun, andere sind wieder ruhiger. Normalerweise läuft es immer so ab, dass eine Firma zu ihm kommt und sagt, wir haben da ein Problem. Entweder wollen wir etwas von der Politik, sei es Fördermittel, Subventionen oder eine Änderung eines Gesetzes, von dem wir meinen, das ist so ein Hemd. Das sind so die malen Konstellationen. Und der Ablauf ist, Sie hören sich das an, dann machen Sie mit der Firma, möglichst auch mehreren, damit Sie mehrere Meinungen hören und sich selber plus demjenigen oder derjenigen, die Sachbearbeiter, einen Workshop und diskutieren 3-4 Stunden mal die Themen, was die genau wollen, wo es hakt, was sie schon probiert haben, welche Kontakte schon da sind und so weiter. Dann machen sie basierend darauf ein Strategiepapier, wie sie vorgehen wollen, wo sozusagen der inhaltliche Roadmap, der Fahrplan dargelegt wird, plus auch ihren Vorschlag, was sie dafür haben wollen. Dann kriegt sie, so Gott will, den Auftrag und dann arbeiten sie dieses ab. Und abarbeiten heißt, entweder Papiere zu schreiben, also Exposés zu schreiben, auch um das Thema zu vertiefen, teilweise zum Weiterreichen, teilweise aber auch, um die eigene Position noch deutlicher zu machen und dann Termine zu machen mit denen, die Sie gemeinsam definiert haben, als Sie auf politischer oder Verwaltungsseite Verantwortlichen, um zu versuchen, die von der Haltung, die Sie erreichen wollen, zu überzeugen. Und das ist teilweise viel Reiserei, das ist ja auch, spielt sich manchmal auch in Bundesländern ab, in Berlin ohnehin. Es sind auch viele Termine, die Sie in Hamburg oder Berlin wahrnehmen müssen. Und ja, mal ist es viel, mal ist nicht so viel. Aber unterm Strich ist es viel Arbeit. Aber Sie können, wenn Sie nicht gerade Termine haben, auch überwiegend selbst bestimmen, wann Sie arbeiten wollen.
Mhm. Ich kann mir einen Bürgermeister gar nicht vorstellen, dass der lange an der Tastatur steht und da Konzeptpapiere oder Strategiepapiere schreibt.
Mache ich auch weniger, ehrlich gesagt. Ich bin nicht der große Papierschreiber. Okay. Also ich bin, glaube ich, jemand, der in solchen Workshops relativ schnell erfasst, um wo es geht, der gute Kontakte hat, der auch durchaus, sagen wir mal, durch die politische Erfahrung auch, wir machen zwar in erster Linie keine Kommunikationsberatung, aber Erfahrung hat, wo es ein Thema, was in der öffentlichen Meinung, die dann auf die Politik wieder einwirkt, ein Risiko birgt. Und wie kann man versuchen, dieses Risiko zu minimieren? Das sind vermutlich meine Stärken. Das große Schreiben von Papieren ist nicht meine Stärke. Und ich gebe zu, ich habe auch relativ wenig Lust noch dazu.
Eine starke Lobby war ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise irgendwie total wichtig. Man hat ja tatsächlich gespürt, es gibt so Branchen, die sind sehr laut gewesen und sind dann auch sehr schnell gehört worden, während andere tatsächlich im Stillen irgendwie untergegangen sind so ein bisschen. Hat Ihnen das jetzt mehr Kunden reingespült quasi in die Auftragsbücher oder war das jetzt konstant?
Nein, also wir haben, das ist aus unserer Sicht das Erfreuliche, unter der Corona-Krise bislang relativ wenig gelitten, haben auch keine Kurzarbeit gemacht oder keine Fördermittel beanspruchen müssen, was daran liegt, dass wir Kunden haben, die mehr strategische Themen haben wollen. Die sind also von Konjunkturschwankungen oder vom Konsumbereich relativ losgelöst. Also Beispiel, einer unserer großen Säulen ist das Thema Flüssiggas, LNG, wo es darum geht, überwiegend im maritimen Bereich das Flüssiggas mehr und mehr auf den Markt zu bringen, was auch ökologisch vernünftig ist, weil sie dort viel weniger Schadstoffausstoße haben als bei Dieselverbrennungen. Und das ist ein Langfristthema, wo sie gucken müssen, wo soll ein Importterminal hin, wie kann ich Reedereien überzeugen, bei Neubestellungen auf LNG-getriebene Schiffe umzuswitchen oder vielleicht sogar Schiffe umzubauen, wo sind bevorzugte Linien, die mit LNG arbeiten können, auch wenn die Versorgungsinfrastruktur noch nicht so gut ist, weil sie immer feste Linien fahren, wie Fähren zum Beispiel und so weiter. Und das sind strategisch langfristige Entscheidungen, die zum Glück von diesen momentanen Ausschlägen nicht so betroffen sind. Aber wir hatten ganz wenig Themen, wo es um Fördermittel ging, einige auch, aber wir sind eigentlich durch diese Krise, haben wir weder was den Inhalt der Aufträge angeht, noch was Einbrüche angeht, extreme Belastungen gehabt.
Wie kam es dann zu den Maskenautomaten, der dann auf einmal so hochploppte?
Das war ein reiner Zufall. Das Thema Schutzmasken interessiert mich irgendwie, weil ich mich damit noch nie befasst hatte und habe schlichtweg mal gegoogelt, was für welche Masken gibt es überhaupt. Also man las überall von OP-Masken und den FFP2 und FFP3 Masken. Und ich habe das einfach mal gegoogelt und über diese Internet rumgedaddel war das mehr, bin ich auf diesen Automaten gestoßen und dachte, Mensch, das ist eine witzige Geschichte, weil ich es wirklich häufiger schon erlebt habe, dass ich zum Einkaufen losmarschiert bin und die Maske vergessen habe. Die hatte ich mal wegen dem Sakko drin oder in der Jacke drin und dann war ich losgerannt, habe gemerkt, Mensch, ist im anderen Sakko, wieder zurück, Maske holen. Da dachte ich, eigentlich muss das auch gut sein, bei sowohl für den Einzelhandel als auch für die Kunden, wenn es die Möglichkeit einer jederzeitigen Verfügbarkeit gibt. Und das macht ein Automat. Und so bin ich mit den Automatenleuten ins Gespräch gekommen und die sagen, Mensch, das ist nett, toll, kennen Sie und so weiter. Hätten Sie nicht Lust, uns beim Vertrieb zu unterstützen? Und manchmal macht meine Firma auch bei ausgewählten Produkten Vertriebsunterstützung. Das heißt, zu gucken, Kunden anzusprechen und dann kriegen Sie eine Provision.
Das heißt, Sie machen Ralf Dümmel quasi Konkurrenz.
Wem?
Den Ralf Dümmel, den Unternehmer aus der Höhle der Löwen, der ja bekannt dafür ist, dass er seine ganzen Sortimente immer in die Supermärkte reinschiebt.
Ja, aus der übertriebenen Konkurrenz nicht. Also das aber sag mal, manchmal ist Vertrieb sogar interessant. Also ich habe da irgendwie sogar ein Händchen für. Klingt vielleicht blöde, aber ich mag auch ganz gerne verkaufen. Das ist ganz witzig. Ich habe als Kind immer schon gerne mit dem Kaufmannsladen gespielt. Wahrscheinlich ist es so tief. ganz witzig. Mich haben häufige Leute angesprochen und gesagt, ja, ist alles schön und gut und das Produkt finden wir auch toll. Aber als ehemaliger Bürgermeister jetzt sowas zu machen, sag ich, Leute, also das ist 10 Jahre her und das ist keine Berufung auf Lebenszeit. Das ist ein gewähltes Amt für die Amtszeit, die man da ist. Und danach muss man sich auch bemühen, sich anständig zu verhalten und nicht dem Amt zu schaden und auch zu helfen, wo man helfen kann. Aber im Prinzip, ich habe Respekt vor jedem, auch vom Handelsvertreter, der irgendwo an der Tür klingelt, was verkauft. Das gehört zur Wirtschaft dazu. Und warum Gottes Namen soll ein Hamburger Bürgermeister nicht eine anständige Firma unterstützen, sowas am Mann zu bringen? Aber es ist manchmal so ein Bild, bei Leuten, die denken auch, also man wohnt in einem Herrenhaus, was von der Stadt zur Verfügung gestellt ist und hat Zeit seines Lebens bis Ende auch noch am besten Fahrer und persönliche Referenten. Alles Quatsch, sondern die Amtszeit ist vorbei und sie müssen sehen, wie sie ihr eigenes Leben in den Griff kriegen.
Was fehlt Ihnen denn am meisten von dieser Bürgermeisterzeit? Ist es ein Fahrer? Ich meine, Sie haben jetzt die Bahncard 100, das ist ja quasi wie ein Fahrer.
Der Fahrer fehlt mir manchmal, weil ich persönlich mit ihm ein gutes Verhältnis hatte und das wirklich ein persönlicher Freund war. Und mit der Zeit läuft da sowas immer auseinander, das ist schade. Und nebenbei ist ein Fahrer unglaublich praktisch und ein Dienstwagen mit Fahrer, weil sie sich vorher nicht wie jetzt, was weiß ich, im Navi oder bei Google Map die Route angucken müssen, keinen Parkplatz suchen müssen und keine Zeit verlieren durch diesen ganzen Tüdelüt. Aber ansonsten, also was manchmal gefehlt hat am Anfang ist, in Hamburg ist so, wenn Sie aus dem Amt raus sind, ist von einem Tag auf den anderen alles weg. Klingt vernünftig. Tatsächlich ist es aber so, dass 1-2 Jahre sie noch unglaublich viele Dinge, Korrespondenz erledigen müssen, die mit dem Amt zusammenhängen. Da möchten Leute gern, dass sie Grußworte halten. Da möchten Leute gern, dass sie Schirmherrschaften übernehmen. Da gibt's welche, die ein persönliches Anliegen haben, ein soziales oder mit einer Bausache und wie auch immer. Und es wäre einfach vielleicht als Tipp auch für zukünftige Bürgermeister ganz gut, wenn sie vielleicht für ein Jahr lang eine Halbtagskraft hätten, die sie da entlassen. Sie müssen so alles immer machen. Also sie müssen ihre Sachen schreiben, zur Post bringen, alles nicht so schlimm. Aber das sind ja keine Dinge mehr, die irgendwie mit dem Broterwerb zusammenhängen oder mit denen sie beruflich noch zu tun haben, sondern es ist eine Pflichterfüllung nach dem Amt, alles gut, aber sie haben dafür nicht den Hauch einer Hilfestellung. Und das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Alles vernünftig gelaufen.
Das ist
aber
bei Bundespräsidenten anders.
Ja, die haben ja Leben lang, oder Kanzler, die haben, glaube ich, Leben lang Büro und Fahrer und Referenten und so weiter. Muss man ja auch nicht. In einigen Bundesländern gibt es das auch, dass sie im Nachhinein noch eine Unterstützung haben. Und zumindest für ein Jahr lang wäre sowas schon ganz praktisch.
Ist das denn mit Sicherheitsleuten genauso? Das heißt, sie gehen aus dem Rathaus und sind dann quasi wieder alleine unterwegs?
Genauso ist es, ja.
War das auch eine große Umstellung?
Nein, aber mehr im Positiven. Also ich habe die gemocht. Leute, man wächst sich auch gegenseitig ans Herz.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich habe auch immer gesagt, privat ist privat. Ich bin auch immer in der Bürgermeisterzeit hier essen gegangen oder mal ins Kino oder wie auch immer, ohne Sicherheitsbeamte. Aber das musste man vorher immer Bescheid sagen, was man macht. Und wenn man Urlaub fuhr, musste man sagen, wo man ist. Und da haben die der Polizei vor Ort Bescheid gesagt. Und da stand zwar keiner vor der Tür, aber das war, was das eigene Leben angeht, eher anstrengend. Und dass das weggefallen ist, das unabhängig von persönlichen Bindungen, von den fachlichen her, das fand ich angenehm. Hm.
Dass Sie kein Fernsehen gucken, hat das auch damit zu tun, dass jemand wie Ronald Schill gerade jeden Sommer in irgendeiner komischen Show irgendwie auftritt?
Der ist ja so eine Mischung aus peinlich und lustig. Und ja. das kannst du
mir fehlt das lustig, ehrlich gesagt. Aber
ach ja, manchmal ist es an der Grenze. Er hat manchmal so eine Burschikose, ins Ordinär gehende Art, die gewisse Wortwitz manchmal hat. Und er hat ja sogar ein bisschen Charme, das kann man ja nicht anders sagen. Aber ich hab da ein völlig entspanntes Verhältnis. Und diese Trash-Sendung sehe ich im Regelfall ohnehin nicht.
Ja. Wann kam der Moment, dass Sie gemerkt haben, dass Schill in irgendeiner Form ein Fehler war? Wann haben Sie das erste Mal so ein bisschen Magengrummeln gehabt?
Das erste Mal, es gab manchmal schon bei den Koalitionsverhandlungen so Situationen, wo er sich ein Thema in den Kopf gesetzt hatte. Und dann merkte ich, wie soll ich das ausdrücken? Also das hat ja jeder mal, dass man sich ein Thema im Kopf setzt, aber Argumenten überhaupt nicht zugänglich war und so eine Art starren Blick kriegte. Und da merkte man, irgendwie kommt man jetzt an ihn nicht ran. Hm. Aber es hat sich dann wieder gelegt. Da hat man eine Pause gemacht oder war Essen oder wie auch immer. Und dann waren noch seine eigenen Leute da. Das war viel auf, aber ohne auffällig zu sein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber da hatte ich irgendwie eigenartig. Das erste Mal, dass es wirklich brenzlig wurde, war, als er eine Bundesratsrede gehalten hat, und da einmal unsägliche Unsinn geredet hatte und zum Zweiten, als die Redezeit vor Ende war, er sich das Wort nicht nehmen ließ, sondern dann in Clinch ging mit dem, hat der Bundestag geredet, als Bundesratsmitglied mit dem Präsidenten oder Präsidentin, ich glaube Antje Fuchs war das gewesen, und die ihm das Wort entziehen musste, weil er einfach nicht aufhörte, sondern auf diesen starren Blick richtete und einfach weiterredete. Da dachte ich, ah, das geht nicht. Und dann haben wir hinterher telefoniert, da war es aber eben schon wieder gut. Und dann haben wir eine Regelung gemacht, dass zukünftig Reden im Bundesrat und Bundestag vorher ausformuliert vom Senat gegengezeichnet werden müssen. Und da war auch dann wieder einverstanden. Also dann kam er wieder zurück in die Normalität, aber dachte, das ist ja eigenartig, da hat er so erkennbaren Aussetzer. Da dachte ich, also hoffentlich passiert das nicht wieder. Aber das, ja gut, so war es dann gewesen.
Gibt es denn an der Stelle irgendwie eine Reue? Weil ich meine, es ist ja auch irgendwie, Sie haben ja viele gute Sachen ja auch gemacht, aber am Ende werden Sie auch immer wieder mit diesem Namen konfrontiert.
Ja, klar. Was heißt eine Reue? Damals standen wir vor der Frage, macht man diese Koalition mit Schill und FDP? Oder gehen wir in eine große Koalition? Und ich glaube, eine große Koalition mit einer SPD, die damals 44 Jahre im Amt war, die unglaublich verästelt und verwurzelt in der Verwaltung war, als kleiner Partner mit den Erfahrungen da reinzugehen, die hätte uns total an die Wand gedrückt. Und ich glaube, dass generell, natürlich haben wir auch Fehler gemacht und alles, ein Wechsel Hamburg auch gut getan hat. Und darum, es war schwierig, man hat den Menschen und sich selbst eine ganze Menge zugemutet und unterm Strich sage ich trotzdem, dass es richtig war.
Was sind denn die drei Punkte, die Sie für sich verbuchen aus dieser Bürgermeisterzeit, wo Sie sagen, da gucke ich mit Stolz drauf, das ist wirklich gelungen?
Ich bin nicht so ein Bilanzmensch. Also was aus meiner Sicht gut gelungen ist, dass wir zum einen...
Sollte man als Selbstständiger aber...
anders müssen, gesetzlich muss man, aber nicht persönlich. Ich gucke diese zurück. Aber was einmal ein großer Erfolg war, dass es uns gelungen ist, für die Stadt wichtige Unternehmen, die durch Kaufabsichten Dritter gefährdet waren in ihrem Bestand. Ich sage mal Hapag-Lloyd, ich sage mal Beiersdorf, ich sage mal damals Aurubis, durch Intervention der Stadt sie am Standort zu halten und mit zu einer guten Entwicklung dieser Unternehmen beizutragen. Die sind für Arbeitsplätze, die Wirtschaftskraft und so weiter enorm wichtig. Dann ein Bündel von Stadtentwicklungsmaßnahmen, also vom Busbahnhof in Bergedorf über die Renovierung des Jungfernstiegs bis zum Spielbudenplatz in St. Pauli, Business Improvement Districts und so weiter. Viele zentrale und lokale Baumaßnahmen, über die teilweise seit 20 Jahren diskutiert wurde, die nicht vorangegangen sind. Und das Dritte ist, mit der Strategie wachsende Stadt eine zusammenbindende Strategie zu finden, die zumindest über einige Jahre in der Stadt einen unglaublichen Push und unglaublichen Drive gegeben hat. Das sind so die drei Dinge, die mir spontan einfallen.
Beim Spielbudenplatz muss ich mal daran denken, dass die ja mit diesen beiden Bühnen bestückt wurde, wo dann Kulturkonzerte stattfinden sollten, die dann hin und her fahren sollten und dann schon sehr schnell kaputt waren und man sich gegen ein Kunstwerk von Jeff Koons entschieden hat, der kurze Zeit später zu einem der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler sich emporgeschwungen hat. Wie sehen Sie denn diese Entscheidung?
Also mir ging es ehrlich wie Sie. Diese Jeff Koons-Ideen kamen vom damaligen, das war vielleicht das Problem, Stellvertreter von Schill, vom Senator Mario Mettbach, der war Bausenator und der hat die Idee gehabt. Vermutlich, wenn das die Kultursenatorin vorgeschlagen hätte, hätte es vielleicht Aussicht auf Erfolg gehabt. Aber was von den Schill-Leuten kam, war schon per se in der öffentlichen Meinung schwierig. Und das Ding war für Hamburg, wenn man so will, unglaublich avantgardistisch. Man kann auch sagen, eine Provokation. Und ich glaube, dass Hamburg manchmal auch eine Provokation und etwas, was völlig schräg ist, gut tun würde. Aber es waren alle dagegen und da hat man immer gesagt, na gut, dann lassen wir es, weil sie brauchen für sowas auch einen Hauch von Akzeptanz. Und nicht mal diejenigen, die sonst für Kreativität und Originalität standen, waren dafür, vielleicht weil es von der Schill-Seite kam. Ich glaube, auch Architektur lebt von Brüchen, lebt von Provokationen, vom Ungewohnten. Und Hamburg ist in der Gesamtbewertung eher ein Tick zu konformistisch als zu originell.
Ja, man hat sie früher in ihrer Bürgermeisterzeit immer mit Sylt in Verbindung gebracht, dass sie am Wochenende immer Richtung Sylt geflüchtet sind. Gibt es diesen Drang immer noch? Ich meine, Sie haben jetzt doch einige Städte zu bespielen beruflich.
Ja, weniger. Früher war es auch so ein, wo man sich unter Druck gesetzt fühlte oder ich mich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mal raus, war Sylt, wo ich auch die Wohnung aber schon vor der Bürgermeisterzeit hatte, so der natürliche Fluchtpunkt und mein Fluchttrieb hat nachgelassen. Ich mache zwar viel, arbeite viel, aber fühle mich nicht unter Druck gesetzt, zumal ich ja mit Hamburg und Berlin schon zwei Standorte habe, bin aber immer noch sehr gerne da, wobei es auch so ein Klischee ist, wissen Sie, der ist jedes Wochenende auf Sylt. Ich war vielleicht ein Wochenende im Monat, wenn es hochkommt, auf Sylt, aber daraus wird dann, ist jedes Wochenende da und der wird gemacht, ja, der arbeitet ja nicht und der macht das Shishi und all so ein Kram, was alles Käse ist. Bin mir der einsame Strandspaziergänger als der Shishi-Mensch, aber sei es drum. Aber meine Liebe zu Sylt ist ungebrochen. Ich bin zu selten im Moment da, aber habe auch vor, das wieder zu ändern.
Wo treibt es Sie denn hin, wenn Sie in Berlin mal Freizeit haben?
Ich bin ein ziemlich häuslicher Mensch. Ich muss sagen, wir haben in Berlin eine Wohnung, das klingt jetzt extrem spießig vielleicht, mit einer in Mitte, am Rande von Mitte, am Spittelmarkt, mit einer Auftachterrasse. Das heißt, wir haben auf dem Dach der Wohnung drauf eine 130 oder 120 Quadratmeter große Dachterrasse. Und ich kann Ihnen sagen, gerade bei schönem Wetter ist es einfach toll. Sie sitzen da, merken die brodelnde Stadt und sie sitzen da oben mit ihrem Wein, Bier oder Wasser, was auch immer, grillen irgendwas, lesen, hören Musik. Und
sind Sie der Griller? Stehen Sie dann selber am Grill?
Ja, aber nicht der Profi-Griller. Also ich kriege eine Wurst hin und vielleicht noch Fisch, aber dass ich da nun
aber Griller, Fisch zu grillen ist aber schon schwieriger.
Mit einer Aluschale geht es, drunter geht es. Dauert ein bisschen länger, aber es geht, sonst backt das Zeug immer an. Aber nicht der mit fünf Gasplatten da variiert. Aber ich habe manchmal unglaublich Jubel, zum Beispiel auf eine Thüringer Bratwurst und die bringe ich mir dann schon selbst oder wir uns selbst. Ansonsten mag ich gerne, wir gehen wirklich wahnsinnig viel in Berlin spazieren. Und dieses alte Mitte, wenn man sich für Geschichte interessiert, da gibt es ja keinen Meter, der nicht irgendwie entweder Preußen geprägt ist oder Drittes Reich geprägt ist oder DDR geprägt ist. Und DDR ist eher ein Thema, was mich historisch unglaublich interessiert. Und da haben sie überall Berührungspunkte, sagen wir mal, neuere Geschichte zu erleben. Und das ist in Berlin faszinierend.
Wo Sie DDR ansprechen, Sie sollen auch gut Stimmen imitieren können.
Ja, aber mache ich jetzt nicht, aber kann ich.
Und wenn wir Sie ganz nett drum bitten würden?
Nee, mache ich nicht.
Wann haben Sie denn das letzte? Ist das dann im kleinen Kreis, im Wohnzimmer, auf dem Dach oben?
Auf dem Dach weniger, aber im Wohnzimmer oder wenn es sich mal einen historischen Bezug gibt, wenn Sie irgendwelche Filme sehen und da ist eine historische Person, die man glaubt, nachmachen zu können, dann inspiriert es einen, das zu machen.
Okay, wir überlegen uns nochmal, wie wir sie locken können. Einen kleinen Ausblick. Wo sehen Sie denn Hamburg in 5 Jahren?
Das ist schwer zu sagen. Also die Schönheit und die liebenswerte Art der Stadt, lebens- und liebenswerte Stadt der Art wird mit Sicherheit Stadt wird bleiben. Ich denke nur, wir müssen uns in bestimmten Punkten wirklich sagen, wo wir hinwollen. Wir brauchen Weichenstellung für mehr Exzellenzbereiche an der Universität, brauchen städtebaulich mehr Highlights von einer vernünftigen Mischung bauen, wohnen, arbeiten. ich glaube, die Beziehungen zu China werden immer schwieriger. Wir haben damals sehr gesetzt auf eine sehr enge Partnerschaft des Hafens mit China. Der Hafen ist damit auch gut gefahren, aber es wird immer schwieriger. Und man muss schauen, wie man den Hamburger Hafen vielleicht auch in Kooperation mit den Hamburger anderen Häfen auch konkurrenzfähig hält. Oder wie man bestimmte Flächenhafen für eine größere Wertschöpfung öffnet. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber wir leben teilweise immer noch in Hafenvorstellungen, die sehr alt sind und sehr überbracht sind. Und ich glaube, um die Kraft zu behalten, braucht man hier eine neue Weichenstellung.
Jetzt mal ungeachtet des Kostenaufwandes, wie sehen Sie denn das mit der Kölbrandbrücke?
Sie meinen,
dass sie jetzt abgerissen wird im Zweifelsfall, oder sind Sie da eher Romantiker oder Praktiker?
Nein, also bei einer Brücke wie der Kennedy-Brücke oder der Krugkoppelbrücke, die auch so ein historizistisches Outfit, wollte ich schon sagen, historizistische Architektur hat, da wäre ich Romantiker, aber das andere sehe ich ziemlich emotionslos.
Also weg damit und unter Tunnel.
Da wird ja rein ökonomische Lösung machen, was ökonomisch am vernünftigsten ist, ja.
Ja. Wo sehen Sie sich denn selber in 5 Jahren?
Also ich hoffe, mit weniger Arbeit, gesund, munter, glücklich, zwischen Hamburg, Sylt und ein bisschen Berlin.
Sie haben ja ähnlich wie Karl Lagerfeld einen besonderen Bezug zur Jogginghose. Sie lehnen die komplett ab.
Nur draußen, im Haus ist okay.
Ach, im Haus? Also da gibt es dann Momente, wo Sie schon auch eine Jogginghose tragen.
Ja, klar. Aber ich würde damit nicht vor die Tür gehen.
Und in dem Moment, wo auch eine dritte Person in Ihren Haushalt kommt, auch?
Ja, wenn ihr mich sehr gut kennt, ja. Wenn es Gäste sind, nicht.
Okay. Auch das werden wir nicht erleben, genauso wie das Stimmenimitieren. Herr von Beuys, das war sehr vergnüglich. Vielen Dank. Unsere Zeit ist jetzt erstmal beendet. Mhm. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst widersprechen. Herzlichen Dank und Ahoi.
Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.